Calciosiamo Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Buonasera, liebe Tifosis, wieder Calciosiamo Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Wallen, ich begrüße wieder mal meinen Serie A Experten René Steinhuber. Hallo Fratello.
Ciao. Ciao.
Servus, lieber René. Ja, liebe Tifosi. Wir begrüßen uns, wir begrüßen euch, besser gesagt uns auch.
Uns auch, ja.
Genau, zum zweiten Spieltag der höchsten italienischen Spielklasse, der wieder einiges an Spannung und Überraschungen geboten war. Ne, lieber René, da war schon einiges dabei wieder diese Woche.
Absolut, coole Sache.
Und ja, bevor wir reinstarten in den Spieltag, wollen wir euch noch darauf hinweisen, dass wir heute auch wieder einen Patreon-Part drin haben im Podcast. Genau. Lieber René, darfst du auch gerne nochmal nähere Angaben zu geben, worum es da gehen wird, den wir natürlich dann nur für unsere Patreons als Dank für ihren Support dann auf der Patreon-App veröffentlichen werden.
Genau, das haben wir schon öfter anklingen lassen, alle zwei Wochen quasi. Die größere Spieltagsanalyse oder ein Interview oder wenn wir irgendwelche Leute im Porträt haben, wo der Podcast ein bisschen länger wird, das ist diese Woche wieder der Fall. Nächste Woche dann wieder wäre der Newsflash, aber dann machen wir ja Saisonprognose. Das ist dann auch ein anderes Thema. Und wenn wir quasi den zweiwöchigen längeren Podcast haben, gibt es am Ende ein Spezialding, wie vor zwei Wochen hatten wir die Trainer im Ranking von 1 bis 20, alle Serie A Trainer. Dann gab es Messi und die Super League und die Einflüsse auf die Serie A. Und diese Woche machen wir quasi im letzten Part so 10, 15 Minuten, wo wir noch einmal den Abgang von CR7 und die Bedeutung für die Serie A besprechen werden. Das ist quasi exklusiv für die Patreons, aber die gesamte Spieltagsanalyse vom heutigen, also vom heutigen, vom vergangenen Spieltag gibt es natürlich für die große breite Community-Masse, aber ihr dürft uns gerne auf Patreon unterstützen und auch den ein oder anderen Bonus dadurch genießen.
Genau, und auch als kleine Ergänzung, also nicht nur für die Serie A die Konsequenzen, sondern natürlich auch für die alte Dame.
Genau.
Ja, da wird es primär darum gehen, welche Bedeutung das für die alte Dame haben wird, wenn, oder ja, also ist ja eigentlich schon in trockenen Tüchern, kann man sagen, also dass Ronaldo zu Menu geht,
wird klar.
Wahrscheinlich auch nichts mehr schief gehen.
Nee, ist ja schon präsentiert worden.
Genau, alles klar. Gut, ja, liebe Tifosi, da würde ich sagen, fangen wir an. Mit dem ersten Spiel und ja, lieber René, da darfst du gerne die Anmoderation übernehmen, nämlich Udinese Calcio Empfang Aufsteiger Venezia.
Erzähl mal. Genau was. So ist es. Ja, am ersten Spieltag hat sich Udinese ja schon wacker geschlagen gegen die alte Dame und Venezia weniger gut in Überzahl gegen den SSC Neapel. Da konnte man schon erwarten, dass Udinese natürlich der Favorit ist. Es war vom Spiel selbst ausgeglichener, als wie das Ergebnis scheint. Also Venezia hat ganz gut dagegen gehalten, hatte auch die ein oder andere richtig gute Chance. Jetzt Dennis Johnson hatte eine gute Chance, auch in der zweiten Halbzeit mal ein schönes Solo, wo wirklich aus 5 Metern alleine vom Torwart gescheitert ist. Aber Udinese war einfach die reifere, die... im Endeffekt die effektivere Mannschaft hatte dann im Endeffekt auch die größeren Chancen und die größeren Chancenanteile, aber es war jetzt nicht komplett schwach von Venezia. Was auch zu vermelden ist, ist natürlich, dass der Michi Svoboda, der ist bei uns schon zweimal im Podcast war, vorige Woche hat er debütiert, dieses Mal in der Startelf debütiert, neben Mattia Caldara.
Ja,
Gratulation dazu, auch wenn es leider für nichts gereicht hat, also punktemäßig.
Ja.
Was auffallend war, also für mich, wenn man jetzt ein bisschen die Einzelspieler betrachtet, neben einem Molina, der sehr, sehr stark war, aber natürlich ein Ignacio Busetto, für mich ein richtig, richtig unangenehmer Spieler, also sehr, sehr lästig, giftig. Und ja, Busetto, Fratello, wir haben privat öfter schon mal gesprochen, vielleicht bringst du den einen oder anderen, den Busetto noch näher, der ihn noch nicht so gut kennt, ein bisschen vom Profil, oder wie schätzt du ihn ein, hat er da in der Serie A noch das Potenzial, eine große Karriere hinzulegen?
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass er wieder da ist, ja, weil er war ja zwischenzeitlich beim FC Watford gewesen, jetzt wieder zurück bei den Zeprete und ich schätze ihn sehr, weil er für mich so, Ja, so eine Art vom Spielerprofil her ist ja so ein bisschen wie Mario Mandzukic, nur halt für Arme, würde ich sagen. Ja, also der ist noch in seiner Entwicklung, kann aber auf jeden Fall dahin kommen, wo Mandzukic mal war, wenn seine Entwicklung kontinuierlich so weitergeht. Und wie du halt selber sagst, der Kerl ist ultra unangenehm, physisch sehr, sehr stark, wirft sich in jeden Zweikampf rein, extrem kopfballstark auch, ne? Nur ich denke mal, ihm fehlt es noch so ein bisschen an Effizienz, aber daran kann er arbeiten und ja, schauen wir mal, wo es diese Saison hingeht, ne?
Genau.
Ja.
Aber man muss schon sagen, Udinese zu Beginn jetzt den De Paula-Abgang sehr, sehr gut kompensiert im Kollektiv und
Ja.
machen wirklich einen sehr, sehr starken Eindruck. Jetzt wirken nicht als ein Absteiger.
Vor
kann man
allem, was
sagen.
ich geil finde bei Udine, ne? Die haben selbstständig einen argentinischen Nationalspieler entwickelt mit Molina.
Ja.
Ja, muss
Ah,
man
wieder ein
auch mal sagen. Hat jetzt ein
krasses
Tor
Ding auch
gemacht,
gemacht. Ja, voll.
Vorlage,
Sehr stark.
ne? Ja, nice Sache. Ja. Genau, ja, dann schauen wir mal. Auch der Busio fand ich interessant bei Venezia. Bin auch mal gespannt, wie der so drauf ist. Den haben die aus der MLS verpflichtet. Auch ein sehr interessanter Spieler.
Ja, der
Gell?
Henri. Ich hoffe, ich spreche mal den richtig aus, denn was sie Venezia jetzt aus der belgischen Liga geholt haben, ist der,
Ja.
ich glaube, sogar Rekordtransfer von Venezia oder der
Ja.
zweiteuerste Transfer in Venezias Geschichte, so ist es, mit 5,5 Millionen Ablöse an Oid Heberle Leuven. Also ist sicher richtig ausgesprochen, da wunderschöne Stadt und Club hier in Belgien, aber kein Mensch kennt es natürlich.
Ein
Aber
Meter 92 Hühner, der Henri
ja, also
oder
sie
Henri.
haben schon durchaus Leute geholt, die vielversprechend sind, jetzt natürlich auch ein Caldara. Und ja, es wird spannend zu sehen sein. Klar, sie wirken noch sehr unausgereift. Also momentan treten sie schon noch aus wie eine Mannschaft, die eher runtergehen wird. Aber wir lassen uns gerne eines Besseren belehren.
Genau, denke ich auch. Und ist ein bisschen früh, man muss sich natürlich auch erstmal an die neue Liga gewöhnen. Und wie du sagst, diese Neuzugänge müssen auch erstmal integriert werden. Und dieser Abstimmungsprozess, der kostet natürlich Zeit, ne?
Ganz kurze Unterbrechung. Ich hoffe, die Follower stört es jetzt nicht zu stark und die Zuhörer, aber es flattert die ganze Zeit im Hintergrund ein sehr unangenehmes Geräusch bei dir.
Ehrlich?
Ja, hört sich nach Handy an.
Okay, wie ist es jetzt? Ist es weg?
Ja, ist weg.
Ah, okay, schade. Alles klar, gut, dass du es gesagt hast. Ja, dann würde ich sagen, machen wir auch weiter mit dem nächsten Spiel schon, ne? Udine Venezia, check. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum amtierenden Meister und nicht zum Rekordmeister, wie ich es letzte Woche gesagt habe.
Genau.
Ja, diesmal sind wir beim amtierenden Meister Inter Mailand, die, ja, gegen Hellas Verona ran mussten. In Verona das Ganze, im Stadio Bentegodi. Und ja, 1 zu 3 ging es aus Sicht für Hellas aus, für den amtierenden Meister. Wobei Verona früh in Führung gegangen ist durch einen wunderschönen Heber von Ilic. Ne, nach
Schöner
einem,
Assist von Handanovic.
genau, sehr schöner Assist von Handanovic. Ich würde auch sagen, da sind wir auch direkt schon beim Consigli der Woche angekommen, oder?
Ich habe auch kurz dran gedacht, wer andere hat sich jetzt die nicht aufgedrängt. Ja.
Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, der Consigli der Woche geht diese Woche
Bravo.
oder zu
Weiter.
Inter Mailand, zu Signore Handanovic. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Ja, und wie gesagt, die Venezier sind dann früh in Führung gegangen, haben das eigentlich auch.
Hellas. Hellas, nicht Venezia.
Aber nennt man die nicht Venezier? Aber nicht mit Z, sondern mit T geschrieben. Ich glaube nämlich, Verona liegt in Venetien und deswegen sagt man Venezia, obwohl es die Veroneser sind. Ich meine, das hat mir der
Okay.
Steffen so erklärt, weil ich das auch mal falsch geschrieben habe.
Okay.
Ich glaube, ich hatte nämlich mal
Ich
geschrieben.
dachte, du hast jetzt einen Hänger, weil man
Nee,
zuerst bei Venezia war,
war wirklich mal
weil du
ernst
sagst dann normal
gemeint.
immer Hellas. Aber
Ja,
alles klar.
nee, es sind die Venezier, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Lieber Steff, schreib mir, wenn ich Scheiße laber. Aber
Ja,
ich
die
meine.
Region ist Venetien. Ja, aber ich habe
Genau.
noch nie gehört, dass du das so erwähnt hast.
Ja,
Und das ist
siehst du
jetzt eine
mal,
neue Facette an dir.
ich
Du bist
entwickle
da
mich
total
weiter,
wandelbar.
Fratello. Ja.
Polyvalenter Sascha
Ja. Ist so. Ich entwickle mich weiter, mein Freund. Ne? So, ihr
Aber
seid alle
natürlich passt es.
Zeitzeugen.
Ja, Verona ist
Ja.
eine Stadt in der norditalienischen Region Venetien.
Ja,
Ja,
es
okay,
ist
also
so.
jetzt müssen wir immer damit rechnen, wenn Hellas spielt oder Venetia, dass wir ein Problem bekommen jetzt.
Genau. Es könnte
Also
für
lass mich
Verwirrung
nicht
sorgen.
genügen.
Genau. Aber es war geografisch richtig, was ich gesagt habe. Also,
Absolut, 100%.
genau, machen wir da weiter. Auf jeden Fall konnten die Venezier die Führung lange verwalten, also bis kurz nach der Halbzeit. Aber ja, sie hatten halt ihre Probleme gehabt, so die gefährlichen Konter, die sie hatten, in Tore umzumünzen. Und ja, Inter hat in der ersten Halbzeit auch nicht so eine richtige Durchschlagskraft entwickeln können. Deswegen muss man halt sagen, dieses Ergebnis 3 zu 1 täuscht ein bisschen über den Spielverlauf hinweg. Denn Inzaghis Mann haben sie schwer getan. Ne? Auch das, der Führungstreffer ja, ist nach einem Einwurf entstanden und einer unglücklichen Verteidigungstat, die dann Lautaro Martinez zu nutzen wusste. Ja, und Verona-Coach Eusebio Di Francesco beispielsweise, der haderte vor allem mit der Naivität seines Teams bei den ersten beiden Gegentreffern. Ne, wie gesagt, dieser Einwurf und dann einmal diese Flanke von Damian, wo er unbedrängt in aller Seelenruhe flanken durfte und man es den Nerazzurri wirklich sehr einfach gemacht hat. René, was sagst du zu der Meinung von Eusebio Di Francesco?
Allgemein finde ich jetzt, wenn man Hellas Verona betrachtet, die ersten beiden Spieltage, dass sie da mit 0 Punkten dastehen, ist drückt jetzt natürlich der Schein ein bisschen. Sie haben am ersten Spieltag ordentlich geliefert gegen Sassuolo, dann die frühe rote Karte. Dieses Mal auch lange Zeit gut dagegen gehalten, haben ihre Chancen nicht genutzt, Inter ist halt eiskalt. Und dann mit Joaquin Correa, der war natürlich auch top motiviert, als er reingekommen ist, dann gleich mit dem Doppelpack Man of the Match geworden. Hat natürlich auch viel zusammengepasst. Joaquin Correa wird jetzt kein Kopfballmonster mehr werden. Also ich gehe auch davon aus, aus seiner Karriere, wenn er 5 Kopfballtore macht, wird es auch gut dabei sein. Wenn wir jetzt nicht damit rechnen, dass uns der jetzt jede Woche eins reinzimmert. Aber von dem her war es einfach Naivität, die Hellas da auch einen Punkt vielleicht gekostet hat. Es war auch schön zu sehen, dass den jungen Herrn, den wir vorige Woche schon angekündigt hatten, Matteo Cancellieri, dass er diesmal sogar von Beginn an starten durfte vorne. In der 62. Minute rausgekommen. Und wer mir auch ganz gut gefahren hat, war der Martin Hongla. Ich hoffe, ich spreche den nicht so aus. Der hat auch ein gutes Spiel gemacht. Inter ansonsten defensiv auch, finde ich, jetzt trotzdem gut gestanden. In der Defensive hat sich auch nicht viel verändert. Haben da trotzdem versucht, ihr Spiel durchzuziehen. Aber es ging natürlich nicht so leicht wie am ersten Spieltag von der Hand wie gegen Genua, wo man gedacht hat, okay, Wahnsinn, wenn da jetzt jeder Gegner so weggefegt werden kann. Aber ja, Genua war da an dem Spieltag auch eine Offenbarung, muss man wirklich sagen. Und ja, Inter da trotzdem, die Cleverness hat gesiegt und
Genau.
dann ein staubtrockener 1:30 dann trotzdem.
Genau, also der Sieg geht schon in Ordnung, da Inter halt auch am
Absolut.
Ende wirklich richtig Druck gemacht hat.
Ja.
Und wenn du Inter natürlich diese Räume anbietest, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn du verlierst. Aber wie gesagt, also 1-3, es täuscht ein bisschen über den Spielverlauf hinweg. Und ja, was mir noch so ein bisschen negativ aufgefallen ist, war, das Duo Lautaro Martinez und Dzeko waren bei weitem nicht so harmonisch wie Lukaku und Lautaro Martinez. Also da, glaube ich, denke ich mal, brauchen wir auch noch ein bisschen Zeit, bis die beiden sich eingespielt haben. Und wer von den Moderatoren immer wieder sehr stark auch kritisiert wurde, war Hakan Calhanoglu. Da er, so stark er im ersten Spiel war, so unsichtbar war er im zweiten, immer wieder abgetaucht über mehrere Minuten. Man hat nichts mehr gesehen von ihm, sollte eigentlich auch zusammen mit Barella so ein bisschen das Spiel aufziehen und Räume schaffen für die Stürmer, aber das ist den beiden nicht gelungen. Und ja, Barella war noch der, wie soll ich sagen, der,
Etwas bessere die beiden.
ja, der, genau, besser, ja.
Ja, die
Auffälligere wollte ich sagen, genau, auffälligere wollte ich sagen, ja,
Ja, die
besser.
Gazzetta dello Sport hat es dann auch in ihrer Bewertung so gesehen, wie du es sagst, hat dann Hakan
Ja.
eine 5 gegeben und ist dann
Ah,
quasi
okay.
zum
Ah, ja.
schlechtesten Spieler quasi im
Genau.
Interkader gewählt worden.
Genau,
Ja,
alles.
wir kennen das bei ihm. Es ist viel Licht und dann auch wieder Schatten. Es war halt auch jetzt im ersten Spiel natürlich überragend. Jetzt im zweiten ist er wieder ein bisschen abgetaucht. Er musste einfach seine Konstanz finden. Das ist, glaube ich, eines der Dinge, die. Ja, wo er noch am meisten Wachstumspotenzial einfach hat, Hakan Calhanoglu, dass er wirklich Woche für Woche eine ordentliche Leistung abruft.
Genau so sieht's aus. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Inter zu, ja, und kommen zu Lazio gegen Spezia, René. Was war da los?
Wow. Ja, also man muss ja sagen, die Mannen von Sarri, wo er auch immer Trainer war, die waren ja durchwegs auch erfolgreich. Ja? Also in den letzten Jahren, wo er war, was er angegriffen hat, war erfolgreich. Aber der Fußball, der gespielt worden ist, war nicht der, den sich die Leute von Sarri erwartet haben oder wie sie ihn gekannt haben bei Neapel. Jetzt hingegen, wow, sieht man den Sarri-Ball schon sehr, sehr früh. Ja, also wenn wir jetzt auf das Spiel kurz eingehen, 6-1, Lazio sogar in Rückstand geraten.
Ja.
Und dann 6 Stück gemacht, Immobile mit einem lupenreinen Hattrick, obwohl er einen Elfer verschossen hat.
Ja.
Dann Philippe Anderson mit einem Weltklasse-Tor, der dann den Gegenspieler überlupft und dann das Solo abschließt. Mhm. Dann Hüsei, der neue Mann, und Luis Alberto, der seine überragende Partie da auch noch krönt mit einem Tor.
Ja.
Also lieber Sascha, wann hast du das letzte Mal eine Mannschaft, die Sarri betreut hat, so einen Fußball, wenn man jetzt vielleicht das zweite Tor rausnimmt? Wer das nicht gesehen hat, liebe Zuhörer, 2-1 von Ciro Immobile, Assist von Luis Alberto, bitte gönnt euch das nochmal.
Ja,
so stellen wir uns den Sarri-Ball in der Theorie vor, und hier ist es auch in der Praxis dann umgesetzt.
Absolut.
Vertikales Spiel in
Perfektion.
Par excellence und dann wieder prallen gelassen und wow.
Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist wirklich nicht despektierlich gemeint gegenüber dem Bianconeri, aber das, was ich gestern bei Lazio gesehen habe, das habe ich in einem Jahr Juventus Turin unter Sarri nicht gesehen. Da sieht man mal, wie gut der Sarri-Ball funktioniert, wenn man keinen Cristiano Ronaldo dazwischen hat, der sich gegen die Spielphilosophie des Trainers stellt. Und da muss einfach jeder mitmachen, sonst funktioniert das nicht. Ja? Und bei Lazio hast du gesehen, jeder ist bereit, den Sarri-Ball zu spielen. Und dann kommt eben genau das raus. Und wenn du bedenkst, wir sind am zweiten Spieltag, ja, und wir sehen schon solche Elemente bei Lazio. Natürlich muss man auch abwarten, wie stark ist Spezia einzuschätzen.
Natürlich.
Und wie funktioniert,
da haben wir unsere Zweifel.
Genau. Wie funktioniert das Ganze gegen stärkere Mannschaften? Aber wenn wir uns erinnern, selbst bei Juve war das gegen die schwächeren Teams nicht in der Art und Weise zu sehen.
Absolut nicht. Und bei Juve hat man, glaube ich, 2-3 Monate gesagt, wenn man Sarri Zeit geben, man muss Sarri Zeit geben, man muss Sarri Zeit geben.
Ja.
Das schaut halt immer bei Lazio, das ist am zweiten Spieltag.
Ja.
Und die spielen, als wäre Sarri 2 Jahre dort.
Ja.
Das Absolut. Ist schon sehr beeindruckend. Also, ja, das ist ein Ausrufezeichen auch, muss ich sagen. Also furchterregend teilweise, wenn man da Lazio in der Offensive sieht und wie viel Angst und Schrecken da ein Luis Alberto und ein Ciro Immobile verbreiten.
Ja. Ich bin aber auch mal gespannt, ob der Immobile das gegen stärkere Mannschaften abruft, dass der da 3 Buden macht. Ne? Aber das wäre schon krass, wenn der Sarri es mit seiner Spielphilosophie hinkriegt, dass selbst ein Immobile in einem 4-3-3 funktioniert.
Ja, das wäre krass. Das wäre richtig krass, ja.
Ne?
Luis Alberto mit 3 Assists und auch ein Treffer, also die beiden, die haben sich da mal richtig ausgetobt.
Ja, absolut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Lazio-Kiste zu und kommen zum italienischen Rekord-Maestro-Meister Juventus Turin gegen Empoli, so hieß das Spiel. Ja, und man muss sagen, ich hatte das Spiel Real Life gesehen, habe auf mein Handy geguckt und sah da einfach nur ein 0-1 und dachte so, what? Niemals. Ne? So, dann habe ich mir das Spiel angeschaut und musste am Ende wirklich sagen, hey, es war verdient, die Niederlage. Da man einfach auch eingestehen muss, klar, Juve ist wirklich gut gestartet in die Partie. Also die ersten 15 Minuten waren die wirklich stark. Aber du hast halt gemerkt, nach dem Gegentor ist diese Mannschaft eingebrochen. Die hatten keine Mentalität mehr da, da nochmal zurückzukommen. Sie sind total überhastet in die Zweikämpfe gegangen, statt mit diesem Selbstbewusstsein weiterzuspielen, dass sie genau wissen, ey, wir gewinnen diese Partie ja noch. Mhm. Und ich fand's, also vor allem auch im Aufbauspiel, ne, du hast grobe Defizite gesehen, die ich so bei einem Juventus selten sehe. Ja, grobe Defizite im Aufbauspiel, auch bei den Kontern des Aufsteigers, da sahen die echt extrem schlecht aus. Haben taktisch auch total unklug agiert, weil Empoli denen wirklich viele Räume auf den Flügeln angeboten haben und trotzdem haben die es immer wieder durch die Mitte versucht. Und Ja, ich fand's wirklich schwach. Und deswegen geht's für mich geht der 1-0-Sieg für Empoli. Und natürlich unserem Trainer, ja, wir sind ja Fanboys
Andrea Zoli, das
von
werden die
an.
meisten schon bemerkt haben, die unseren
Genau.
Podcast länger folgen, und das wisst ihr auch.
Genau.
Einige werden sich immer wieder gedacht haben, was haben die mit den Andrea Zoli? Die
Ja,
haben ja,
so, gell?
nicht alle Tassen im Schrank, die zwei.
Ja,
Immer
ja.
die schwärmen da von dem Andrea Zoli. Ja, ich klopfe mal kurz auf die Schulter. So.
Ja, ich auch.
Ja. Jetzt
Das muss
wisst
man
ihr,
schon
was
sagen.
Andrea Zoli für den Fußball spielen kann.
Genau.
Aber
Was
auch
sagst du?
Chiellini und Bonucci haben es ähnlich gesehen, wie du es gerade gesagt hast. Also Bonucci hat er nach dem Spiel gesagt, es ist nicht
Ja.
mehr das Juve von gestern, also
Ah,
wie
okay.
es früher einmal war,
Ja.
quasi. Und Chiellini dürfte, das haben Kameras aufgezeichnet, zu Allegri an der Seitenlinie zum Ende des Spiels hin gesagt haben, this is not a team.
Echt?
Und ja,
Krass.
da die zwei Routiniers bemängeln da doch einiges, und Allegri hat da eine Menge zu tun. Er probiert natürlich auch fairerweise einiges aus, muss man halt auch fairerweise
Ja,
sagen.
ja, ja.
Also, wenn man jetzt schaut, jetzt auch mal Danilo auf der 6 oder McKennie der Offensive, ob das dann so ein Zehner war oder so ein Flügel, ja, doch etwas höher als wie sonst. Ja, klar, das ist zu Beginn der Saison. Da möchte er halt ein bisschen was testen. Klar hätte er ja wahrscheinlich auch gerne gepunktet. Dass das jetzt so
Ja.
ausgeht, hat er sich wahrscheinlich nicht gedacht. Und ich weiß jetzt nicht ganz sicher auswendig, aber ich glaube, gelesen zu haben, dass Juve die nächsten zwei Gegner Neapel und Milan hat.
Ouch, okay.
Sie sollten mal dann die Füße wieder auf die Piste bekommen, denn sonst könnte es sehr, sehr unangenehm werden, die ersten 4 Spieltage. Also, klar, Juve ist normalerweise unter Allegri. Ja, wie gesagt, Juve ist immer da, wenn es drauf ankommt. Das war aber meist nur unter Allegri der Fall. Und da ist normalerweise dann ein Ausrufezeichen gekommen jetzt.
Aber ich muss eins sagen, ne? Du hast recht, er hat viel ausprobiert. McKennie fand ich nicht so berauschend, aber ich war überrascht. Danilo hat es eigentlich ganz gut gemacht auf der 6. Er war noch einer der wenigen, der wirklich viele Bälle auch wiedererobert hat und vor allem auch Ruhe behalten hat. So, ne? Also der hat das ganz unaufgeregt zu Ende gespielt, aber du hast recht. Natürlich dieses ganze Rumprobieren ist natürlich schwierig. Und dann hast du jetzt so Leute wie ein Locatelli, der natürlich sehnsüchtigst erwartet wird, oder Kulusevski, die haben halt noch Rückstand wegen der EM. Und ja, ich denke mal, dass man dann auch froh ist, wenn die dann wirklich eingesetzt werden können. Vor allem Locatelli im Mittelfeld. Also ich glaube, da kann es wirklich jeder Juventino kaum abwarten, dass der Kerl mit 100% Saft in den Knochen dann auch wirklich eingesetzt wird, ne?
Der
Ja.
Einzige, der für mich schon 100% in den Knochen hatte, war wieder mal Chiesa.
Wow.
Monster. Was
Ja.
eine Leistung. Aber alleine geht es halt auch nicht. Aber
Nee.
es hätte fast so ausgesehen, als würde einmal alles entscheiden können. Also diese Solo-Läufe von Chiesa.
Wahnsinn, ne?
Pfah,
Hat
was
er
ein
sich
Dribbling.
entwickelt? Ja.
Ja, was eine
Unglaublich.
Dynamik. Also,
Ja.
ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber Chiesa für mich momentan vielleicht der beste Spieler der Liga. Also offensiv, wenn er liefert, dann ist es von einem anderen Stern. Also,
Ich möchte
Chiesa,
auch noch eine
überragend.
krasse Aussage treffen. Ich glaube, der Kerl wird besser als sein Vater es war. Und sein Vater war schon stark.
Ja,
Ne?
er hat
Aber
auf jeden
ich,
Fall die Anlagen dazu.
Mamma mia, also der beeindruckt mich auch immer mehr, desto mehr ich von ihm sehe. Und das in dem Alter, ne? Schon richtiger Leader auf jeden Fall. Ja.
Und eine kurze Lanze, bevor wir weitergehen, möchte ich noch für Leonardo Mancuso brechen. Ja, der eigentlich seine ganze Karriere in der Serie B und in der Serie C gespielt hat. Ja, es kennen einige Mancuso, aber nicht jeder Mancuso ist der Mancuso. Und dieser
Ja.
Mann hat bei Catanzaro und bei Pescara gespielt, hat voriges Jahr in der Serie B 20 Tore gemacht und hat erst jetzt in dem hohen Alter von 29 in der Serie A debütiert
Bravo.
und hat im zweiten Spiel getroffen. Also wirklich
Bravo.
Hut ab vor dem Mann, so lange durchzuhalten. Serie
Ja.
C, Serie B. Und
Ja.
jetzt ist er quasi belohnt worden. Bisschen wie Messias von Crotone,
Ja,
wenn man
ja.
das so sehen will.
Schöner
Herzliche
Vergleich.
Gratulation, Leonardo Mancuso.
Absolut. Und ich finde, wir sollten auch den Tormann von Empoli auch noch ein kleines Lob aussprechen, weil Vicario hat wirklich toll gehalten gegen die alte Dame. Gerade die Schüsse von Chiesa hat er super
Ja,
pariert und
sehr
war
stark.
wirklich ein sicherer Rückhalt, ne?
Ja.
Genau. Gut. Dann würde ich sagen, liebe Tifosi, wir machen den Part Juventus nach Ronaldo. Den machen wir bei Patreon. Ne? Also wie gesagt, liebe Juventini, wenn ihr das hören wollt, einfach supportet uns bei Patreon, ladet euch die App runter. Alles ganz easy zu machen. Und da bekommt ihr dann unsere Prognose, wie geht es bei Juve weiter, welche Probleme müssen sie nun bewerkstelligen nach Ronaldos Abgang. All diese Fragen werden wir auf jeden Fall klären. Und ja, dann hört ihr uns nach einer kurzen Break wieder mit den nächsten Spielen des zweiten Spieltags der Serie A. Also, bis gleich bei Calciamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinem Sportpodcast. Und wir machen weiter mit der nächsten Partie, lieber René. Und zwar gehen wir.
Atalanta-Berg.
Genau, gehen wir rüber zu La Dea, denn die empfangen, oder ich weiß gar nicht, war das Spiel in Bologna oder war das zu Hause in Bergamo?
In Bergamo war es.
In Bergamo, genau, da haben sie Bologna empfangen und erzählen unseren Tifosi mal, was bei diesem Aufeinandertreffen rausgekommen ist.
Ja, es war ein wieder etwas uninspirierter Auftritt von Atalanta Bergamo, den wir jetzt so in den letzten Jahren nicht ganz so gewohnt sind von der Offensivmaschinerie. Auch am ersten Spieltag hatten sie schon sehr, sehr viel Glück gegen den Toro, da spät getroffen, der eingewechselte Piccoli. Und auch dieses Mal waren sie natürlich schon die überlegere Mannschaft, es wären auch Chancen da gewesen, aber mir fehlt gerade ein bisschen so das Feuer bei Atalanta Bergamo und darum ist es nicht über ein 0:0 zu Hause gegen Bologna hinausgekommen, die im ersten Spiel aber defensiv sehr, sehr viele Probleme offenbart hatten gegen Salernitana, da 3:2 knapp gewonnen hatten. Und aber die große Offensivpower von Atalanta hat es nicht geschafft, Bologna ein Tor einzuschenken. Ja, woran denkst du, hakt es gerade ein bisschen bei Atalanta Bergamo? Hast du da eine Idee, Fratello, was es sein könnte?
Ja, das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. Ich finde halt, im Gegensatz zum ersten Spiel haben sie sich wirklich verbessert, weil ich fand, gegen Torino waren die blutleer. Ja? Jetzt hast du wenigstens gemerkt, okay, so diese Offensivmaschinerie, die wurde wieder angeschmissen, aber halt noch nicht in dem Maß, wie wir La Dea kennen. Ja, also diese ganz, wie soll ich sagen, dieses ganz Gefräßige, diese Offensivbestie, wo wirklich mit scharfen Zähnen letzte Saison zu sehen war, die ist noch nicht da. Natürlich muss man denen auch vorhalten, dass die Chancen, die sie hatten, und es waren ja nicht wenige, ich meine, es waren 22:4 Torchancen für Atalanta, aber da fehlt so die Kaltschnäuzigkeit auch vom Tor und auch dieses Zwingende, ne, dass man dann die Torchancen auch so rausspielt, dass es ganz klar, also dass die Dinger gar nicht mehr vorbeisetzen kannst. Und das geht denen gerade schon so ein bisschen ab. Aber ich glaube, sie sind trotzdem jetzt auf dem Weg, wieder dahin zu kommen, wo sie letzte Saison waren. Und anscheinend brauchen sie einfach auch ein bisschen für reinzukommen.
Ja, deswegen, das sind wir bei Atalanta auch eigentlich gewohnt, dass sie im Herbst ein bisschen schwächen. Voriges Jahr war es aber auch die Kombination mit der Champions League, natürlich, die ihnen ein bisschen geschmerzt hat, da die Doppelbelastung. Ja. Jetzt ja das noch nicht, aber es ist eigentlich immer so, dass sie etwas brauchen, um reinzukommen. Und ich gehe schon davon aus, dass wir dann die Panzer aus Bergamo auch wieder sehen werden, wenn man das so bildlich darstellen will. Denn die Offensivpower von Atalanta sucht ja ihres Gleichen, aber sie sollen sich heute einen äußerst interessanten Mann von AZ Alkmaar geholt haben, fürs defensive Mittelfeld, den Cope Miners. Ich hoffe, das sprechen wir auch wieder richtig aus.
Also, ja, ich glaube schon, ja.
Der Captain war bei AZ Alkmaar total ein sympathisches Interview und letztes gegeben hat, wo er in Tränen aufgelöst war, als ihn gefragt haben. Ich glaube, er war 12 Jahre bei AZ. Und wenn man das jetzt ansieht, ich habe mir den jetzt noch nicht genauer, aber rein die Facts, und da wird aufgewiesen, dass er auch theoretisch im Innenverteidigung spielen kann, im defensiven Mittelfeld, und hat in der abgelaufenen Saison 15 Tore und 5 Assists gemacht, 20 Scorer in 31 Spielen. Ich gehe mal davon aus, dass er auch Elfmeter tritt, weil sonst ist es ja fast nicht möglich, dass er 20 Scorer
ja, hat. Ja, muss ich auch gerade sagen, ja.
Wie gibt's das? Ja. Habe ich so jetzt noch nie gesehen bei einem defensiven Mittelfeldspieler. Auch die Saison davor 13 Scorer, also für einen zentralen Mittelfeldmann oder für einen defensiven, da hat Atalanta Bergamo, glaube ich, wieder einen Supercup gelandet mit der Ablöse von 12 bis 14 Millionen. Ist ja ein Schnäppchen.
Ich find's klar, gut.
Eine holländische Liga, aber trotzdem.
Ja, gut. Ich finde es gut, dass sie den Transfer machen, weil ich finde, auf der 6 sind die auch sehr bieder aufgestellt. Ich meine, Remo Freuler ist jetzt, das ist ein Verwalter in meinen Augen. Ja, der ist gut gegen den Ball, aber spielt halt immer nur diese einfachen Bälle. Natürlich taktisch auch sehr intelligent. Und dann hast du den Treter noch daneben. Wie heißt der noch gleich, der Holländer? Der Ruhn, genau. Der haut halt alles weg, was dem vor die Flinte kommt. Ja, aber vielleicht kann dieser Kolbmeiners einfach auch mehr Qualität da auf die 6 mal bringen, weil ich glaube, da geht schon mehr bei Atalanta, ne? Mhm. Wenn man sich mal so die Offensive anschaut, die ist eigentlich qualitativ gut aufgestellt, und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn du die 6 mal, wenn du da ein bisschen mehr Qualität reinbringst, was da passiert, ne?
Genau. Mhm. Jetzt habe ich mal zufällig reingeschaut, in der abgelaufenen Saison haben sie 3-1 ein Spiel gewonnen, gegen wen war das? Gegen Twente Enschede. Da hat er das 0-1 gemacht, war ein Elfmeter, und das 1-3 war ein direkter Freistoß. Also Standardspezialist dürfte er auf jeden Fall sein.
Wow. Und das neben einem Malinowski, der das auch schon richtig gut drauf hat. Ne? Ja. Ja, das wird interessant auf jeden Fall.
Sind wir gespannt, wie er sich in der Serie erschlägt.
Genau, so sieht's aus. Ja, dann würde ich sagen, René, machen wir die Atalanta-Kiste zu und kommen jetzt zu einer Mannschaft, die ich diese Saison und du wahrscheinlich auch ganz oben auf der Rechnung haben. Und zwar die Fiorentina, die gegen Torino mit 2-1 gewonnen hat. Und ja, der Neuzugang aus Stuttgart, Gonzales, schießt sein erster Treffer, glaube ich, für die Viola, oder? Hat er schon beim ersten Spieltag hat er einen gemacht? Weiß ich gar nicht.
Er ist auf jeden Fall in Erscheinung getreten.
Ja.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, aber wir werden das natürlich noch gleich überprüfen.
Ja. Aber auf jeden Fall, du kannst ja schon mal gucken. Gonzales hat ein Tor gemacht, hat nochmal seine Qualität unterstrichen. Dann Vlahovic natürlich in perfekter Manier, wie er das Ding reinköpft. Und dann hatten wir in der 89. Simone Verdi, der nochmal den Ehrentreffer gemacht hat. Aber ich fand, die Fiorentina hat angedeutet, gegen dieses unangenehme Torino, wohin es dieses Jahr wirklich gehen kann mit Coach Vincenzo Italiano. Weil das war schon spielerisch richtig klasse. Sie waren auf jeden Fall überlegen, und du merkst einfach, endlich hat die Fiorentina einen guten Trainer mit System, der auch die Leute klug einsetzt. Bonaventura auf der 8 ein starkes Spiel gemacht, zusammen mit Castrovilli. Dann hast du Gonzales über links, vorne Vlahovic drin, der richtig stark ist, ne? Also personell ist das ein richtig gutes Team. Und ich glaube, dieses Team kann jede Mannschaft schlagen in der Liga, wenn sie einen guten Tag hat. Deswegen, ich bin wirklich gespannt, was da auf jeden Fall kommt. Wie hast du das Spiel gesehen und empfunden?
Nur kurz, zu Gonzales hat im ersten Spiel nicht getroffen. Das war
erster Treffer. Okay, super.
Ja, also wie gesagt, die Fiorentina schätze ich heuer unter Italiano auch sehr hoch ein. Ich habe da auch eine interessante Aussage, wenn wir gerade bei Vlahovic waren, über Bobo Vieri. Bobo Vieri sagt, Vlahovic ist nach Haaland der beste Stürmer in Europa in seinem Alter, und er wird nächstes Jahr problemlos 20 Tore erzielen. Ist da von der Legende schon ordentliche Ansage, und man muss auch fairerweise sagen, ich glaube, er liegt da gar nicht so falsch, dass nach Haaland Vlahovic in seinem Alter schon fast die Nummer 2 ist. Also unfassbare Anlagen, wir haben schon oft über ihn geschwärmt. Aber zu Italiano, da habe ich auch noch eine geile Aussage, und das trifft auch ein bisschen so seine Spielweise, der er über seinen Slogan, was sein Slogan ist bei der Fiorentina. Da hat er gesagt: Defend well and attack great.
Ja, das ist
also
geil.
Ein bisschen Fokus natürlich, ein bisschen mehr nach vorne. Und ja, seine Mannschaften strotzen auch vor Spielfreude. Das hat er voriges Jahr schon gezeigt. Bei Spezia trotzdem kompakt stehen, eine gute Defensive haben und dann immer wieder nach vorne mit einer guten Spielanlage glänzen. Italiano ist ein sehr, sehr guter Trainer, den ich eine große Zukunft prophezeie und durchaus denke, dass das ja, dass die Fiorentina bei den internationalen Plätzen definitiv anklopfen kann. Das Potenzial ist auf jeden Fall da.
Ja, da hast du dieselbe Meinung wie José Mourinho, ja, der dasselbe sagt über Italiano. Und ja, kommen wir zu dem anderen Trainer, der auf der anderen Seite stand, und das war Ivan Juric. Dem hat das natürlich gar nicht geschmeckt, wie wir ihn kennen. Und er meinte halt, er hat sich beschwert hinterher, dass er nicht die richtigen Spieler für sein System bekommen hat. Also wieder einmal mehr Juric, der sich beklagt. Und die Kritik ging ganz eindeutig Richtung Signore Cairo. Ja, das ist, glaube ich, klar. Und jetzt macht Torino anscheinend zwei neue Spieler klar. Zum einen Mustafi. Und Dennis Pratt.
Genau.
Soll
und
einen
weiteren Mann soll sie auch kurz vor Abschluss ziehen. Das habe ich aber gerade, bevor wir gedreht haben, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber schon dritter Mann soll jetzt, seitdem er da durchgedreht hat, fruchtet. Hat scheinbar gefruchtet ein bisschen.
Ja, ja. Ja, ich kann ihn auch verstehen. Ich kann ihn auch verstehen. Ne? Also der, so zwischen den Zeilen kannst du ja auch lesen, so, dass ihm wieder mal was anderes versprochen wurde, ne? Und ja, kommst da hin, kriegst die Spieler nicht und...
Ja, aber so dämlich Scheiße. Kann er doch nicht sein. Das muss er doch schon vorwissen, dass das ein Geizkragen ist.
Ja, ja.
Also ein bisschen, wer den italienischen Fußball verfolgt, das hätte mich ja doch stark gewundert, wenn nicht Juric alle seine Wünsche erfüllt bekommen hätte. Obwohl Brett von Leicester City schon für mich für den Toro ein richtig guter Mann ist.
Ja.
Mustafi hatte ich immer so meine Zweifel, aber da haben wir auch meistens davon geredet, ob Mustafi beim Top-Club landen soll.
Ja.
Mal sehen, wie er sich beim Toro vielleicht schlägt. Und ich denke, da ist auch noch nicht das letzte Wort am Transfermarkt gesprochen. Da könnte sich vielleicht noch etwas bewegen, wenn da noch ein, zwei Leute dazukommen und Juric da besänftigt wird. Aber es knistert trotzdem schon. Ja, ich höre es schon knistern da.
ja,
nicht nur in Turin allgemein knistert es gerade bei der alten Dame, aber auch beim Toro knistert es.
Ja.
Und schauen wir mal, wie sich das Ganze ergibt. Wenn es da weiter so knistert, bin ich mir nicht sicher, ob der Juric das Ende der Saison miterleben wird.
Mhm.
Ich schätze ihn sehr und habe auch das erste Spiel sehr, sehr gut empfunden gegen Atalanta Bergamo, aber jetzt muss er dann mal ein bisschen Ruhe reinkommen und er sich ein bisschen mehr auf seine Mannschaft und die Gegebenheiten fokussieren. Er kann dann nicht nachher noch rumeiern, dieser und jeder Spieler ist nicht gekommen, weil ihr habt die Mannschaft, die zur Verfügung steht und ich muss eher depushen und mich vor die Mannschaft stellen sagen, hey, da habe ich eine Vollpflaume, mit dem kann ich nichts machen hier, was soll ich mit dem tun?
Ja, er hat halt vor allem auch moniert, dass Lianco abgegeben wurde und man hat einfach keinen neuen geholt bis jetzt. Wenn Mustafi
kommt. Ja, was
er
auch noch gesagt hat, es ist ja noch jemand gekommen, das haben wir vergessen, Pobega. Natürlich, Pobega.
Ah, ja, Pobega, ja, Alter. Stimmt.
Sehr, sehr starken Saisons bei Spezia.
Ja.
Das hat er ja kritisiert, dass Hellas Pessina für Atalanta Bergamo ausgebildet hat.
Genau.
Weil sie keine Option oder auf ihn hatten. Und er hat gesagt, bei Pobega ist es genau dieselbe Scheiße.
Ja.
Der Toro bildet Pobega für Milan aus.
Richtig.
Was natürlich richtig ist. Und jedem Milan-Tifosi gefällt es natürlich, dass der Pobega zum Toro wechselt, dort Spielpraxis sammelt und sie keine Kaufoption haben. Aber klar, für ihn und für den Toro ist es natürlich nicht optimal, obwohl er natürlich die Qualität der Mannschaft schon heben kann. Jetzt haben sie dann schon wirklich zwei sehr interessante Leute fürs zentrale Mittelfeld mit Breit, mit dem Belgier und mit Pobega.
Ja.
Aber man muss dann sehen, wenn der Juric so kritisch gegenüber Pobega ist, wegen des Stils, kann es vielleicht sein, dass er ihn da ein bisschen außen vor lässt. Muss man auch abwarten. Ne? Juric ist ein schwieriger Typ und das kann vielleicht schon genügen bei ihm.
Ja, also ich hätte an Pobega-Stelle hätte ich jetzt schon ein mulmiges Gefühl.
Ich auch. Ich hätte auch
unter Juric, ne?
Ja.
Es ist auf jeden Fall nicht von Vorteil gewesen, dass er so klar die Namen auch nennt und dem Spieler schon zeigt, inwiefern, also wie sehr er sich auf diesen Spieler freut, nämlich gar nicht.
Ja, ne? Genau, null.
Ja, Wahnsinn, Alter.
Das ist ein spezieller
Okay.
Charakter.
Ja, schauen wir mal, wo das Ganze hinführt, ne? Gut, dann lass uns mal die Überleitung zum AC Mailand hier direkt mal mit Pobega
Genau.
umsetzen, ne? Und zwar durfte der AC Milan zu Hause gegen Cagliari ran. Und ja, René, erzähl mal, was da los war.
Ja, eine sehr beeindruckende Leistung des amtierenden Vizemeisters. Früh durch ein Freistoßtor von Sandro Tonali in Andrea Pirlo-Manier in der 12. Minute in Führung gegangen. Warum Andrea Pirlo? Weil Pirlo sein erstes Tor für Milan fast aus der identen Freistoßposition erzielt hat. Da hat es auch einige Fotos jetzt im Internet kursiert. Ich glaube, die waren 1 Meter getrennt und sie haben beide gleich versenkt. Also das ist schon wirklich, jetzt gibt es eh schon so viele Vergleiche mit Pirlo und bei Brescia waren beide und das Aussehen ja, und jetzt auch noch der Freistoß, der ähnlich gelungen ist. Sehr,
Aber
sehr
ich finde es
schönes
aber
Ding.
nicht gut. Ich finde es nicht gut, dass sie das machen. Ne? Das macht wieder nur noch mehr Druck auf ihn, weil er eigentlich auch nicht derselbe Spielertyp ist wie Pirlo. Ne?
Absolut nicht, das haben wir auch schon
Ja.
100 Mal besprochen, aber jetzt der
Ja.
Freistoß hat dem Ganzen wieder noch die Krone aufgesetzt, ja.
Ja.
Dann war es ja eine schöne Aktion eigentlich von João Pedro, guter Chipball in die Mitte und dann ja,
Exzellent, ja.
exzellent gemacht und Daiola, Monster, ordentliche Länge, hat sich da in der Mitte durchgesetzt und hat das Ding schön ins lange Eck versenkt, aber dann ist die Angriffsmaschinerie von Milan wieder richtig auf Hochtouren gelaufen. Sie waren eine hungrige Bestie, die von ihrer Beute nicht mehr abgelassen haben. Und Leao wird es scheinbar gut geschrieben, ist noch nicht ganz klar, glaube ich. Also Leao und Brahim Diaz hat dann mit dem Popo das Ding ja dann ins lange Eck versenkt. War ein glücklicher Treffer, abgefälschtes Ding. Ja, dann Giroud zum 3-1. Fratello, richtig schöne Aktion, wo Diaz quasi kurz nach der Mittellinie den Ball bekommt, Tempo aufnimmt. Was da schön zu sehen war, kurz zuvor ein Pass von Theo Hernandez, der dann durchmarschiert, diesen Vollsprint über 70 Meter gemacht hat, so einen Innenverteidiger gebunden hat. So ist dann Platz geworden, dass Diaz auf Giroud ablegt. Und wer den Ball genau verfolgt hat, hat gesehen, dass der extrem gesprungen ist, als er zu Giroud gekommen ist. Und ich sage, von 10 Serie A-Stürmern schießen in 7 über Stadion. Und Olivier Giroud knallt das Ding wunderbar in sehr, sehr guten Schusstechnik ins lange Eck. Überragend gemacht. Und dann war es in Minute 43 wieder der sehr, sehr starke Leao, der im Dribbling da die Abwehrspieler von Cagliari schwindlig gespielt
Alter,
hat.
der war so gut, der Leo.
Ja.
Mamma mia.
Legt ab auf Brahim Diaz, der schießt. Strootmann hat geglaubt, wir spielen Handball. Hat es mit der Hand im 16er gefangen und Giroud macht seinen Doppelpack perfekt mit einem Elfmeter 4 zu 1. Ja, lieber Sascha, also nach vorne hin, aber auch defensiv muss man sagen, bis auf den Gegentreffer Milan auch wieder wenig anbringen lassen, scheinen dort also anzufangen wieder, wo sie aufgehört haben in der alten Saison. Man muss halt auch sagen, jetzt ein Bakayoko ist gekommen, ist noch gar nicht im Kader, ein Pellegrini, der junge Stürmer ist noch nicht dabei, ein Ibrahimovic ist verletzt, ein Kessié. Aber sie marschieren schon ordentlich. Also wie empfindest du die ersten zwei Spiele gerade jetzt gegen Cagliari? Wie hat dir da Milan gefallen?
Ja, also was sich auf jeden Fall herauskristallisiert hat, dass Milan in der Tiefe sich enorm verbessert hat. Ja,
Ja.
und jetzt vor allem mit Olivier Giroud jemanden hat, der Zlatan gleichwertig ersetzen kann, meiner
Ja.
Meinung nach. Ja, also es ist nicht mal so, dass er nur als Backup gesehen werden kann, sondern ich finde, er hat Ibra bisher nichts nachgestanden. Auch diese One-Touch-Weiterleitungen, die waren wirklich magisch. Er hat alleine schon 4 tödliche Bälle so gespielt und hat das Spiel
Ja.
unheimlich schnell gemacht. Ne? Und von daher glaube ich, ist Giroud so dieses fehlende Puzzlestück, was die Milan-Fans letztes Jahr in Mandzukic gesehen haben. Das bringt er jetzt eben rein. Auch was Maldini und Kosic halt davon versprechen. Und ja. Was mich auch positiv bisher überrascht, ist Leao gewesen. Der scheint mal die richtige Mentalität an den Tag zu legen. Ne? Scheint verstanden zu haben, dass das seine letzte Saison ist, wo er es wirklich zeigen muss,
Ja.
dass er für Milan geeignet ist.
Das Potenzial hat er immer wieder mal aufblitzen lassen.
Genau.
Momentan scheint er da ein bisschen mehr Konstanz rein
Richtig.
Gebracht zu haben, zumindest mal die ersten beiden Spieltage. Was sagst du auch zu Brahim Diaz auf der 10? Der ersten beiden Spiele oder jetzt auch in 3 von 4 Toren beteiligt, macht er seine Sache bislang auf der 10 sehr, sehr stark.
Wahnsinn, ja. Also man muss ganz ehrlich sein. Ne? Er hat in der letzten Saison, hat der Kerl vielleicht 3, 4 richtig starke Spiele gemacht und die zum Ende der Saison. Und deswegen denke ich mal, es ist auch völlig normal, dass ein Großteil der Milan-Fans skeptisch dem Ganzen gegenübersteht, ob er jetzt der große Trequartista-Ersatz für Hakan Calhanoglu sein soll. Aber das, was wir bisher entnehmen können, ist, dass Brahim genau da weitermacht, wo er letzte Saison aufgehört hat. Du merkst, der will den Ball haben, er übernimmt Verantwortung, die 10 scheint ihm zu pushen auf seinem Rücken.
Ja.
Und auch er scheint mit einem, also eine ganz anderes Selbstbewusstsein zu haben. So. Also ich glaube, ihm tut das auch gut, dass das Management ihm vertraut. Ne? Und das ist ich ja für junge auch, Spieler extrem wichtig. Ne?
Ja, dieses, wenn sie ihn am Spielfeld zeigen, du siehst Brahim Diaz fast nur lachen. Das
ja.
ist schon eine gefährliche Drohung für die Konkurrenz, finde ich. Also immer wenn er Selbstvertrauen hat, wenn du spürst, es ist sein Tag, dann ist Brahim Diaz einer, der magische Dinge kreieren kann.
Ja.
Und sein Dribbling und seine kurzen, schnellen Haken, boah, sind schon unwiderstehlich. Also klar, die Konstanz ist das große Fragezeichen.
Genau.
Darum bastelt, glaube ich, auch Maldini nach einem finalen Transfer, der dann eventuell den rechten Flügel und die 10 quasi in Doppelkombination besetzen kann. Da so einen flexiblen quasi. Spieler, ja genau, als
genau.
Absicherung.
Ja.
Aber klar ist natürlich, wenn Diaz in dieser Form weiterspielt, ist egal, wer kommen wird. Wenn er diese Form hält, wird es da schwierig bis fast unmöglich, ihn da rauszunehmen. Da müsste wirklich ein absoluter Weltklasse-Mann kommen, wo ich jetzt nicht mehr dran glaube am letzten Spieltag. Das werden wir dann auch in der großen Saisonprognose dran einfügen. Aber in dieser Form ist Diaz schon schwer rauszuspielen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch Maldini und Mazzara auch bewusst geworden. Sie haben auch gesagt, ja, für sie haben ja schon eine 10, das ist Brahim Diaz.
Ja.
Aber zwischen den Zeilen haben wir natürlich gelesen, es wird noch ein Mann kommen.
Genau.
Ja. Eine Sache, wo ich noch mit dir kurz spekulieren möchte.
Ja.
Wir haben jetzt im zentralen Mittelfeld und da ein Mann, der immer wieder untertaucht ein bisschen und das ist wirklich auch ein sehr, sehr starker Rade Krunic. Jetzt gibt es einen Tonali und Rade Krunic, die jetzt gerade begonnen haben, die ihre Sache wirklich sehr stark gemacht haben.
Ja, ja.
Benacer, Bakayoko und Frank the Tank haben noch nie mal gespielt, beziehungsweise bin er sehr spät da reingekommen.
Ja.
Ja, wie wird sich denn das jetzt so mit Position 1, 2, 3 auf der 6 aufteilen? Da lass ich dir jetzt mal eine kurze Prognose für die Herbstsaison anklingen lassen. Wer ist denn bei Milan der 1er, 6er und die Nummer 2 und die Nummer 3 und 4 und 5?
Also ich glaube, so stark Krunic war, und er war wirklich stark. Also was der Kerl an Zweikämpfen gewonnen hat, unfassbar. Für mich defensiv sogar der bessere zwischen ihm und Tonali gewesen und hat auch sehr kluge Pässe so zwischen den Linien gespielt. Also er hat einen super Job gemacht als Sechser Backup. Aber ich glaube, dass Pioli ihn so ein bisschen als Green Card Spieler im offensiven Bereich sieht und im Notfall halt auch auf der Sechs, weil wir, wie gesagt, im Winter haben wir den Afrika Cup und Milan hat dann eigentlich, er muss ohne Benacer und Kessié auskommen.
Das machen sie ja jetzt schon ganz gut.
Genau, das machen sie jetzt schon ganz gut. Und dann hast du natürlich mit so einem Green Card Spieler wie Krunic noch ein Backup da. Aber ich denke, wenn alles normal läuft, dann sollte eigentlich Benacer und Kessié spielen. Jetzt weiß ich aber nicht, wie die Situation mit Kessié sich entwickelt. Wechselt der ja jetzt noch total überraschend morgen, weil man seinen Vertrag immer noch nicht verlängert hat, von den Gehaltsvorstellungen ähnlich wie bei Hakan anscheinend auseinanderliegt noch zu weit. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass man sich denkt, ja gut, Herr Kessié, dann da Sie eh gehen am Saisonende, dann berücksichtigen wir Sie nicht mehr so sehr. Und vielleicht setzt man dann auch auf die Zukunft, aber ja, eigentlich kommst du an Kessié und Benacer nicht vorbei, egal wie stark Krunic und wie heißt es, Tonali spielen und ich weiß auch nicht, ob Bakayoko, nee, also auch Bakayoko sehe ich nicht in der Stammelf, nee, nicht auf der Doppel-6, wenn wir jetzt mit einem alleinigen Sechser spielen würden, vielleicht, aber auf der Doppel-6 schwierig.
kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er die Saison nochmal toppen kann vor 18, 19. Nee, ich glaube, dass er ein stabiler, starker Spieler ist. Genau. Sehr, sehr guter Backup. Also, ja. Aber dass er nochmal an das rankommt. Ich sehe es auch so, dass ich glaube nicht, dass Frank the Tank wechselt, also den letzten Tag. Das ist für mich, glaube ich, ausgeschlossen. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Pioli in den Interviews, was man so hört, schon den Tonali immer wieder in den Vordergrund rückt. Ja. Und dass es so ein Duell auf Augenhöhe mit Bennacer werden könnte, weil Bennacer auch immer mal verletzt ist. Ja. Und dann auch beim Afrika Cup. Ich möchte nicht ausschließen, ob er Tonali und Kessié, ich glaube, das wird so ein Dreierding. Tonali, Bennacer, Kessié. Kessié gesetzt natürlich, aber die beiden matchen sich dann. Dann ist Nummer 4 und 5 dann Krunic und Bakayoko. Aber gut.
Ich würde auch, um das Ganze abzuschließen, ich würde gerne mal den Bennacer auf der 10 erleben. Weil ich glaube, dass er die Position mit seinen Skills sehr gut bekleiden könnte.
Könnte er, ja.
Und ja, wer weiß, vielleicht spielt das auch so ein bisschen im Köpfchen von Pioli eine Rolle, dass er sich denkt, oh, vielleicht geht da etwas in die Richtung, ja. Keine Ahnung. Ey. Schauen wir mal.
Gut, dann gehen wir alles in die Pause, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Liebe Tifosi, hört uns wieder nach einer kurzen Break zum Finale dieses Podcasts. Und ja, bis dahin sagen wir bis gleich bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinem Sportpodcast. Wir machen weiter mit dem FC Genua und dem SSC Neapel. Die beiden Mannschaften trafen unter anderem auch aufeinander. Und ja, es war ein Spiel auf Messerschneide für die Mannen von Spalletti. Zunächst hat in der 39. Minute Fabian die Azzurri in Führung geschossen. Und ja, dann war es Genua Eigengewächs, Cambiaso gewesen, der in der 69. Minute den Ausgleich erzielte. Vor allem in der zweiten Halbzeit hat Neapel wirklich Probleme bekommen mit Genua. Ne? Also in der ersten Halbzeit kann man schon sagen, die geht an Neapel, aber in der zweiten Halbzeit haben sie echt nachgelassen, haben federn lassen. Und nach dem Ausgleich von Eigengewächs, Cambiaso, der übrigens auch zum Aufstiegsteam von Empoli gehört hat, der war dahin ausgeliehen. Genau, da hätten die Gastgeber durchaus auch in Führung gehen können durch die eine oder andere Torchance, vor allem wenn wir uns das Tor, lieber René, von Pandev anschauen, weil dem Ganzen eine wirklich sehr strittige Szene vorausgegangen ist, wo ich dir ganz ehrlich sagen muss, ich weiß selber nicht, was ich entschieden hätte. Da Meret ja rausgekommen ist und ja, er war außerhalb des Fünfers und hat den Ball nicht fangen können, weil er von einem Genua-Spieler aus dem Gleichgewicht gebracht wurde in der Luft und zunächst wurde das Tor gegeben, aber dann durch den Video Assistant Referee wurde es dann aberkannt und ich habe da jetzt auch nicht so wirklich ein Foulspiel sehen können, aber ich bin auch kein Schiedsrichter, kenne die Regeln nicht so genau. Wie hast du die Szene gesehen? Also ich fand es unfassbar schwer, da irgendwie irgendwas entscheiden zu können.
Zu Beginn habe ich gar nicht verstanden, warum das überprüft wird. Für mich, ich dachte, er weiß nicht, wir sind da nicht beim Synchronschwimmen. Ein bisschen Körperkontakt wird ja wohl noch sein dürfen und wir bewegen uns nicht im Fünfer. Ja, ja, der ist ja auf dem Elfmeterpunkt gewesen. Ja. Und für das, dass Alex Meret ein Hühnchen ist, ja, kann ja der Gegenspieler jetzt nichts dafür. Also ich war wirklich am Anfang immer gedacht, wenn das Tor nicht gibt, das ist ein Witz, das ist ein Raub.
Ja.
Umso öfter, dann haben sie die Zeitlupe gezeigt und er hat ihm halt aus dem Gleichgewicht gebracht. Ja, aber wenn es jetzt ein Feldspieler wäre und außerhalb vom Fünfer, muss ich ihn halt als Feldspieler betrachten. Ich bin jetzt auch kein Schiedsrichter-Experte, aber da wäre es für mich nie im Leben Foulspiel. Tormann hin oder her, außerhalb des Fünfers hat er dieselben Rechte wie ein anderer Spieler. Bitte, lieber Schiedsrichter-Experten, schießt mich jetzt an. klar, dann aus dem aus dem Tritt gebracht, aber das jetzt ein Foul zu sein, ich glaube, also für mich ist es schon sehr, sehr schmeichelhaft gewesen, für den SSC Neapel da das Tor nicht zu geben. Und Trainer Ballardini hat nach dem Spiel gesagt, dass einige Neapel-Spieler, die in der Nähe der Seitenlinie gestanden sind, sich lustig gemacht haben, dass das Tor nicht gegeben worden ist, weil es ein Witz ist. Also die dürfen da untereinander gesprochen haben und er hat das aufgeschnappt und hat es dann danach aber auch in die Kameras gesagt. Er hat gesagt, okay, jeder kann einen Fehler machen, aber ich möchte das nur sagen, er hat das mitbekommen von den Neapel-Spielern, die haben drüber gelacht danach, als das Tor nicht gegeben worden ist.
Ja, okay. Ja, gut. Also wie gesagt, ich habe da jetzt auch keinen Foulspiel erkennen können, weil der Genua-Spieler, ich weiß gar nicht, wer es war, aber er hat sich auch noch so ein bisschen weggedreht und die Arme so zurückgehalten. Also er wollte ihn wirklich nicht foulen und es war auch keine Absicht gewesen oder sonst irgendwas und er ist jetzt auch nicht mit einer hohen Geschwindigkeit rein in ihn. Es war wirklich eine ganz leichte Berührung gewesen, die da war zwischen beiden.
Ja, und dann, ich weiß es nicht mehr sicher, ich glaube, das war ja vor dem 1-1. Der Cambiaso hat er dann das 1-1 gemacht, bilde ich mal ein. Wer weiß, ob das dann auch. Ich glaube es nicht, dass. Oder täusche ich mich jetzt? Ich glaube nicht, dass es
die Führung gewesen wäre. Ich kann nicht sagen, welche
Minute. Nein, ich glaube, es wäre das 1-1 gewesen und der Cambiaso hat dann so 10 Minuten später das Tor gemacht. Wer weiß, ob es dann überhaupt, ob der Cambiaso dann getroffen hätte, viel spekulativ, aber trotzdem sind sie da, glaube ich, ein bisschen benachteiligt worden. Also wäre ich FC Genua-Fan, wäre ich sauer.
Ja, glaube ich auch. Ja, vor allem war es dann Signore Petagna gewesen, der in der 84. Minute dann auch noch den Siegtreffer erzielte für Spallettis Mann. Wahrscheinlich, so wie man liest, sein letztes Tor für den SSC Neapel soll kurz vor einem Wechsel zu Sampdoria Genua stehen, ne?
Mal schauen, wie sich das jetzt noch entwickelt oder alles kurzfristig, da wollen wir noch nichts fixieren. Neapel hat es geschafft, mit 6 Punkten zu starten, ohne zu glänzen. Also ich habe da ähnlich so ein bisschen wie bei Atalanta Bergamo, so ein bisschen es holpert ein bisschen, aber es ist ein sehr, sehr guter Start mit 6 Punkten, aber so richtig überzeugen konnte man noch nicht, wenn man jetzt die Konkurrenz jetzt sieht.
Ja. Das stimmt, ja. Gut, dann lass uns mal die Genua-Napoli-Kiste zumachen. Kommen wir zur nächsten Partie, wo wir auch wirklich nur das Ergebnis nennen wollen, weil gab jetzt nicht viel dazu zu erzählen. Sassuolo trennt sich von Sampdoria Genua mit 0-0. Lassen wir einfach mal so stehen. Ja. Und dann kommen wir zur letzten Partie auch schon. Salernitana, der Aufsteiger und Renés Zweitlieblingsverein, verliert gegen die AS Roma mit 0-4. Ja, also wirklich ein Ausrufezeichen von Mourinhos Truppe, kann man sagen. Das Spiel hatte eigentlich so vor allem in der zweiten Halbzeit schon fast Trainingsspielcharakter gehabt. 24-3 Torchancen für die Giallorossi gegen einen defensiv eingestellten Gegner, der es eigentlich in der ersten Halbzeit gar nicht schlecht gemacht hat, aber nach der Pause hast du richtig gemerkt, die Roma hatte die volle Kontrolle, hat in der ersten Halbzeit den Aufsteiger schon müde gemacht mit dem Passspiel, hat sie hin und her rennen lassen und in der zweiten Halbzeit haben sie dann zugeschlagen und das ziemlich eindeutig. Die Mourinho 11 überzeugt, lieber René, spielerisch und das auch ohne Zaniolo, der rot gesperrt gefehlt hat. Und ja, es ist halt die Frage, ne? Ist es die Mourinho-Handschrift, die Offensive, oder ist es noch der Fonseca, der da in der Mannschaft steckt und Mourinho das Ganze einfach nur defensiv perfekt ergänzt? Das ist echt schwierig, ne?
Das ist schwierig zu sagen, aber wir müssen trotzdem eine Lanze brechen für Mourinho, denn viele hatten ja gefürchtet, dass das ein grauenhafter Fußball wird, den man sich nicht anschauen kann. Und da sind wir wirklich sehr, sehr weit davon entfernt. Also macht richtig Bock. Ja. Der Roma zuzusehen, beeindruckende Gala-Vorstellung gegen ein komplett überfordertes US Salernitana. Ja. Oh, wenn man sich das nur mal gibt, also 20% zu Hause Ballbesitz gegenüber 80, auch bei jeder Spielanlage, die du hast und auf Umschaltsituationen und alles Mögliche und hohe Bälle und das ist eine Offenbarung und dann sind von den Pässen, so eine Passgenauigkeit habe ich noch nie gesehen. Der gesamte Kader hat eine Passgenauigkeit von 52%. Jeder zweite Ball ist beim Gegner gelandet. Also das ist ja, das das hat ja mit Serie A-Niveau nichts zu tun. Also wirklich, die Stadt und die Kurve und ich feiere das und ich. Aber ich habe es zu dir auch schon öfter gesagt, wenn ich Salernitana dieses Jahr nicht die Chance ergreife, um sie in der Serie A zu sehen, dann ist der Zug auch schon wieder abgefahren. Ich will die Prognose noch nicht zu viel vorwegnehmen, weil vielleicht wechselt ja noch, keine Ahnung, Mbappé zu Salernitana.
Genau.
Aber momentan ist es sehr, sehr finster. So finster wie die Finsternis hinter des Mondes.
Aber ich fand sie gegen Bologna gar nicht so schlecht, muss ich jetzt auch mal dabei sagen.
Ich rede eh von dem Spieltag. Und recht schwärzer wäre es. Ja, zweistellig wäre noch das Schwärzeste gewesen, was es gibt. Weil wirklich, ich feiere ja Salernitana, du kennst mich.
Ja, wollte ich gerade sagen. Und das,
aber ich bin halt ehrlich, es hilft hier nichts. Was soll ich da rumeiern und sagen, ja, erste Halbzeit sind sie ganz gut defensiv gestanden. Das ist eine Offenbarung. Das ist nix.
Aber umso stärker auch.
Sehr, sehr stark gemacht, ja.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Diese Roma macht es wirklich gut und ich finde auch, Abraham war grandios. Ja, Pellegrini, Alter, Pellegrini hat sich so krass entwickelt, ne?
Ja, voll.
Zwei Buden gemacht, Kapitän.
Und dann eben Del Piero-Style noch ins lange Eck geschlänzt. Also nicht irgendein Ding, sondern Wahnsinn. Dann hat mich auch sehr gefreut, dass der Spinazzola-Ersatz Wiener mit einem Assist geglänzt hat. Ja, und vorne der Tammy Abraham.
Wow.
Also, holy moly.
Da wurde ja viel kritisiert, dass der so teuer war. Ja.
Aber wenn man sagt, Osimhen hat 80 Millionen gekostet und Tammy Abraham 45, da finde ich es jetzt nicht so teuer. Also das, was der jetzt gleich mal abreißt zu Beginn der Saison. Also ich bin richtig gehypt auf den Abraham und ich erwarte da Großes. Also
so ein geiler Spieler, ne? So lang, dünn, technisch stark und so.
Mannschaft, also, trotzdem auch, legt gut ab, er zieht selber. Also der hat das Zeug dazu, der kann 25, 30 Scorer machen dieses Jahr. Wenn er fit bleibt und wenn er weiter so liefert. Also momentan beeindruckend, was die Roma spielt.
Ja. Der hatte sogar gegen den Ball, hat er 60% Zweikampfquote gehabt, der Abraham, ne?
Ja.
Also genauso gefällt es einem Mourinho dann auch. Und ich bin echt sehr, in der Luft hat er
4 von 5 sogar auch gewonnen, in der Luft ohnehin auch eine Waffe. Also richtig gut.
Ja, hat Spaß gemacht, die Roma, und wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Und wer weiß, was da noch kommt unter Jose Mourinho, der sich sichtlich auch sehr wohl fühlt, wieder in Italien zu sein.
Absolut.
Ne? Und wie wir das Ganze... Mit einer Pizza und was hat er getrunken? Hat er eine Cola getrunken oder war das ein Wein? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber er hat auf jeden Fall den Sieg italienisch zelebriert. Und
geile Aussage hat er auch getroffen.
Was?
Als ihn ein Journalist gefragt hat, was ändert sich nun im Kampf um den Scudetto, da Ronaldo nicht mehr da ist? Dann hat er gesagt, was ist das eine Frage, die solltet ihr nur Inzaghi stellen.
Okay.
Mal ein bisschen anders Statement machen, aber mal so. Druck ein bisschen abgeben, das unter dem mal den amtierenden Meister fragen. Das hat mit mir nichts zu tun.
Richtig, und das ist halt geil an Mourinho. Genau wegen solchen Aussagen lieben wir ihn und freuen uns, dass er in der Serie A angekommen ist und unseren Podcast mit diesen tollen Aussagen bereichert. Ja. Ne? Alles klar. Gut, liebe Tifosi, wir machen an dieser Stelle dann den offiziellen Part zu. Und die Patreons dürfen dann noch den Part genießen. Juventus nach der Ära Cristiano Ronaldo. Genau. Dann sage ich alla prossima, bis in einer Woche nochmal. Ne?
Genau.
Ci sentiamo.
Ciao.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de